Schreibzeug.
Der Podcast für alle, die schreiben.
Oder auch nicht.
Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
Willkommen zu dieser Website. Nein, zu diesem Podcast. Aber das Willkommen ist bei Websites nicht wegzubekommen. Aber ich freue mich und heiße herzlich willkommen euch da draußen und natürlich meine Mitpodcasterin Diana Hillebrand. Hallo Diana.
Hallo lieber Wolfgang, jetzt hast du die Kurve aber gerade noch mal so gekriegt, würde ich
genau
sagen.
Ihr fragt euch jetzt, was war das denn für ein verstolperter Einstieg und wieso? Aber ihr werdet es gleich verstehen, meine Anspielung. Und wir werden das natürlich noch mal näher erläutern im Schreibzeug-Podcast, den es ja alle 14 Tage gibt. Und in dem Diana Hillebrand, Schreibcoach und Autorin aus München, und ich, Wolfgang Tischer, über alle Themen rund um Schreiben, Sprechen, Bücher, Buchbranche, Verlage, Literatur und so weiter.
Alles, was uns so einfällt. Und ich bin so glücklich, Wolfgang, weil wir immer wieder so tolle Rückmeldungen bekommen, so viel Lob bekommen. Das freut mich so wahnsinnig. Ich kann immer gar nicht glauben, dass euch da draußen das so gut gefällt, was wir hier machen, weil wir haben ja selber jede Menge Spaß dabei. Umso schöner ist es, dass ihr auch Spaß habt, wenn wir hier so unsere Gespräche führen. Ein paar Sachen wollen wir vielleicht vorab mal wieder aufgreifen, Wolfgang, oder?
Sehr gerne. Also es ist wirklich eben toll, weil wir sitzen ja hier immer so zu zweit zusammen, aber es gibt uns wirklich das Gefühl oder verstärkt das Gefühl, dass wir eben nicht für uns hier so aufnehmen und uns so ein bisschen unterhalten, sondern euch da draußen auch Informationen liefern wollen, Anregungen geben wollen. Was lernen klingt immer so pädagogisch, aber natürlich, es soll euch helfen, besser zu werden beim Schreiben, Dinge zu lernen, zu erfahren. Und da ist es immer toll, wenn dann Rückmeldungen kommen und wenn dann so tolle Anregungen oder auch Ergänzungen kommen. Also deswegen, ja, ganz großartig.
Genau, du sagst gerade lernen, das greife ich sofort auf und erinnere euch da draußen nochmal an unsere Nominierung beim Deutschen Podcastpreis 2024 in der Publikumskategorie Bester Ratgeber. Da könnt ihr noch bis 20. Mai für uns abstimmen und ich werde den Link auf jeden Fall nochmal in die Shownotes stellen.
Also ihr helft uns da, folgt diesem Link, gebt uns eure Stimme. Das sage ich ja auch immer zu diesem Podcast beim Podcast-Portal eurer Wahl. Liked uns. Es ist einfach ja ein bisschen Aufmerksamkeit für diesen Podcast und ihr helft eben auch anderen dann diesen Podcast zu finden, ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren. Denn wir machen das ja nicht hier für das große Geld. Das ist es leider noch nicht, dass man davon leben kann, weit davon entfernt. Es gibt den Spendenbutton, kann man in dem Zusammenhang auch nochmal erwähnen. Da freuen wir uns natürlich auch immer. Und vielen Dank an alle, die uns da etwas zukommen lassen. Aber wir machen das ja auch aus Spaß an der Sache. Und wenn da ein Klick, eine Bewertung von euch kommt, dann ist das auch für uns ein Lob und eine Belohnung. Und vielen Dank dafür.
Genau, oder eine Rückmeldung, so wie zum Beispiel von der Ruth. Und Ruth, ich kann dir jetzt schon mal sagen, dein Wunsch ist uns Befehl. Du hast ja gesagt, du hättest gerne eine Folge über Buchhandlungen und schwuppsiwupps haben wir schon. Und zwar die Folge Nummer 40, liebe Ruth, da haben wir ganz viel über die ganzen Abläufe auch in den Buchhandlungen gesprochen, auch über Buchhandlungen im Allgemeinen. Ich denke, da wirst du einige deiner Fragen beantwortet finden. Und wenn dir das nicht reicht, dann machen wir vielleicht nochmal eine Folge, Wolfgang. Du als ehemaliger Buchhändler hast da sicher noch einiges zu erzählen.
Es wiederholen sich natürlich thematisch Dinge, es verknüpfen sich auch thematisch Dinge. Und Ruth wollte natürlich wissen, oder das Dilemma ist, dass sie wohl in einem kleineren Verlag veröffentlicht hat. Und wir, ich glaube, das haben wir sogar auch in der Folge gesagt, dass es eher immer wichtiger ist, beim Großhandel gelistet zu sein, weil die Buchhändler lieber gerne dort recherchieren, dort bestellen, weil es einfach auch einfacher für die ist in Lieferwegen, Bezahlung und all diesen Dingen, als natürlich einzeln bei Verlagen oder anderswo zu bestellen. Und die Frage war ja, wie komme ich denn, wie werde ich denn da gelistet, wie werde ich denn da aufgenommen? Und da muss man leider dazu sagen, immer mehr ist es natürlich auch bei den Großhändlern so, entweder lassen sich einige bezahlen, wie manche Online-Händler, dass man dann da gelistet ist, oder aber man muss es halt zu einem relevanten Titel bringen, der ein gewisses Bestellvolumen nun mal in einem Zeitraum hat. Und wenn das nicht der Fall ist, dann beißt sich da die berühmte Katze in den Schwanz und dann wird man da nicht aufgenommen, weil es zu wenig bestellt wird. Und andererseits können es die Buchhändler dann da nicht finden und es wird nicht so gern bestellt und so weiter. Ist ein Dilemma. Kann man leider manchmal auch nicht auflösen.
Ja, wobei ja auch teilweise kleine Verlage über Großhandlungen ausliefern und so. Also insofern glaube ich, ist das
ja,
gar
die
nicht
Auslieferungen und so, das ist nochmal was anderes. Aber ja, gut.
Die gucken ja auch in die Auslieferung. Also von daher, aber mehr ganz sicher in der Folge 40, liebe Ruth, zum Thema Buchhandlungen. Da kannst du mal reinhören und wenn es da noch Fragen gibt, ich weiß nämlich schon gar nicht mehr, was wir da alles erzählt haben, Wolfgang. Ist schon eine ganze Weile her. Wir sind jetzt nämlich hier bei Folge Nummer 64 angekommen. Insofern müssen wir dann nochmal überlegen, was wir da alles erzählt haben. Wenn noch was fehlt, Ruth, dann melde dich einfach bei uns.
Dann hat unser Freund, wir wissen nicht, F. Demar auch.
Der geheimnisvolle F. Demar.
Genau, für die Hörerinnen und Hörer, das ist ja eine Person, sag ich mal, wir wissen es nicht, die uns, ich will nicht sagen verfolgt, in gewisser Weise schon, aber sehr wohlwollend folgt, immer wieder Rückmeldungen gibt. Und wir wissen es tatsächlich auch nicht, wer es ist. Das klingt immer so, als wäre das ein bisschen so inszeniert für diesen Podcast. Aber wir wissen es tatsächlich nicht. Wir haben tatsächlich auch in Leipzig, fanden wir Süßigkeiten vor. Und es war ein Zettel, ja, mit einem lieben Gruß, ein Zettel dabei. Mhm. Wir wissen es nicht. Also ganz geheimnisvoll, hat natürlich auch was, passt so ein bisschen ins Krimi-Genre oder sonst wie rein. Aber er oder sie hat natürlich zu der Folge Pseudonyme Rückmeldung gegeben, weil er oder sie tatsächlich unter einem geschlossenen Pseudonym veröffentlicht und wirklich berichtet hat, das, was wir gesagt haben, deswegen kann man es nochmal wiederholen, wenn man tatsächlich unter Pseudonym schreibt und noch schlimmer unter einem geschlossenen Pseudonym, das heißt, niemand soll erfahren, wer man ist, dann kann das, ja, nicht schlaflos, ja, kann manchmal auch schlaflose Nächte, aber man muss alles zu Ende denken, was man machen kann, was man nicht kann, bis die Autorenbeschreibung, wie ist es mit Verträgen, wie ist es mit Lesungen, wie ist es mit Pressemitteilung und. Das ist wahnsinnig kompliziert und aufwendig, wenn man das nicht preisgeben möchte, wie der echte Name ist und wer man wirklich ist.
Genau. Schokolade kann man trotzdem hinterlassen, wie wir erfahren haben. Also vielen Dank nochmal an der Stelle dafür. Wir haben uns sehr gefreut. Und unser Tonmann von der Leipziger Buchmesse, der Sven, der hat...
Der Jens.
Jens, stimmt. Die hat F. Demar ja gesehen. Ne? Und wir ja, nicht. Oder wir vielleicht ja, haben wir auch gesehen
auch
und wissen es auch nicht.
Vielleicht
wir
hat er auch eine Maske aufgehabt. Wir wissen es. Wir haben da aber nicht groß nachgefragt, weil wir haben gewusst, wir werden auf eine Mauer des Schweigens gestoßen.
Genau. Genau, aber vielen Dank dafür. Gut, Wolfgang, haben wir noch was oder machen wir dann, gehen wir zum Thema des Tages über?
Genau, wir gehen zum Thema des Tages über und da sind wir wieder bei einem Willkommen und da sind wir eigentlich auch bei dem Thema Dinge zu Ende denken, denn da gibt es Verbindungen und Verknüpfungen. Es geht heute, ihr habt es dem Sendungstitel ja schon entnommen, um die eigene AutorInnen-Website, die Homepage oder wie man es nennen will. Wir können es gleich mal sprachlich ein bisschen auseinandernehmen. Aber es geht um die Internetpräsenz, die man haben sollte, Fragezeichen oder auch nicht. Braucht man die überhaupt noch in Zeiten von Social Media? Das ist eine Frage, die man sich natürlich zunächst stellen kann. Aber ansonsten geht es um diesen Aspekt. Wir haben den schon mal angerissen in der Folge 38, also wenn ihr auf Schreibzeug-podcast.de, Marketing, da wollte die Diana schon loslegen, da musste ich sie dann stoppen und sagen, oh, Website, das ist auch nochmal so ein großes Thema, zu dem es so viel zu sagen gibt, machen wir eine eigene Folge und ihr seht, es braucht ein bisschen, 30 Folgen später gibt es schon eine Folge zum Thema Website.
Ja, das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich immer wieder bekomme, wie du schon sagst, in Zeiten von Instagram und Facebook ist ja vielleicht nicht mehr TikTok, was es alles gibt, ob das wichtig ist. Und meine Antwort ist immer, ja, ich finde es absolut wichtig, weil das ist ja die einzige Seite, die wir selber wirklich kreieren können, die so bleibt, wie wir sie haben wollen, die so aussieht, wie wir sie haben wollen und die auch gefunden wird unter unserem Namen oder Pseudonym. Und deswegen finde ich es absolut wichtig, eine eigene Autorenwebseite zu haben.
Natürlich gibt es Autorinnen, die sagen, ah, TikTok hat mich groß gemacht und das ist sicherlich aktuell nicht von der Hand zu weisen, dass zum Beispiel für gewisse Genres allerdings nur TikTok eine sehr wichtige Plattform ist und dass es da ausreichen kann, wenn man entsprechende Videos erstellt, dass man da Aufmerksamkeit generiert für die eigene Person und für die eigenen Bücher und das tatsächlich auch zum Kauf führt. Aber wir sehen es natürlich an einer anderen großen Plattform oder ehemals großen Plattform, Twitter, die ich auch gerne genutzt habe, die dann eben
weg ist.
Plötzlich weg ist. Plötzlich X heißt plötzlich von irgendeinem verrückten Multimilliardär gekauft wird. Und auch wenn es jetzt so ausschaut, als geht an TikTok gar nichts mehr vorbei, Wird auch diese Plattform irgendwann durch eine andere ersetzt werden? Man denke nur, es begann, würde ich mal sagen, irgendwann mit MySpace, gibt es schon nicht mehr. Facebook war irgendwann mal sehr groß, ist jetzt so eine Plattform, die auch eher, ja, ich will nicht sagen ausstirbt, aber eher, die Menschen werden alt mit dieser Plattform, sage ich mal. Wir hatten Snapchat, es kam und ging sehr viel. Wenn man das aktuell nutzen will, ist es ja schön, aber es kann sich eben sehr schnell verkehren, dass eine Plattform verkauft wird, dass sie auch inhaltlich in eine Richtung geht, die man nicht mehr tragen möchte, dass plötzlich Werbung dort geschaltet wird. Oder eben, man ist ein Sklave der Algorithmen. Ja. Gut, dass man bei Google gibt es auch, aber trotzdem ein Sklave der Algorithmen. Ob man gezeigt wird oder nicht gezeigt wird, man macht irgendwie mal einen Fehler. Plötzlich ist man gesperrt, ist man raus. Man weiß es manchmal gar nicht. Man hat keine Kontrolle. Wie ich immer sage, man ist für diese Plattformen nicht Kunde, sondern Produkt. Das heißt, auch selbst die erfolgreichen Leute bei TikTok sind nur deswegen erfolgreich, weil TikTok das möchte und weil TikTok sie ködert, sie anfüttert, sie auffordert, mach doch mal ein neues Video, hey, du hast so viele Aufrufe, jetzt wäre es Zeit. Es geht den Plattformen natürlich darum, die Leute auf diese Plattformen zu locken.
Ja.
Und nach wie vor, Diana, du hast gesagt, die eigene Website, da hab's ich in der Hand, was da über mich steht.
Ja, und auch wie es dargestellt wird. Auf TikTok bin ich nicht, interessiert mich auch zumindest momentan nicht, da zu sein. Aber wenn ich mir Instagram anschaue, wie schnell das auch teilweise da durchläuft. Ne? Wir swipen da durch, rauscht alles an uns vorbei, es wird immer mehr, es werden immer mehr Informationen. Ich bin da manchmal schon überfordert und mag da manchmal wirklich gar nicht mehr reinschauen, weil du kommst ja von Hölzchen auf Stöckchen. Dieses gezielte Suchen findet da ja eigentlich gar nicht statt. Das heißt, wenn ich gezielt über jemanden etwas wissen möchte, zum Beispiel über dich, Wolfgang, ja, dann schaue ich nicht auf Instagram und auch nicht auf TikTok, sondern schaue ich bei dir in dem Fall auf deine literaturcafé.de Seite und da finde ich alle Informationen. Ja, ich will das einfach gebündelt haben, ich will es auch ruhig haben. Es läuft nicht durch, sondern ich kann das Tempo bestimmen, mit dem ich diese Dinge, diese Informationen da anschaue. Da läuft nicht irgendein Film, es rauscht nicht so durch. Und das finde ich an eigenen Webseiten sehr, sehr schön, dass es eine gewisse Ruhe ausstrahlt und ich mir selber aussuchen kann, was interessiert mich jetzt genau an dieser Person, was will ich mir angucken.
Trotz allem wird gegoogelt, letztendlich dann nach einem Namen.
Klar.
Und dann sollte tatsächlich die eigene Website oben stehen, mit den Infos, die man selbst in der Hand hat, die man dann nochmal gebündelt in der Hand hat und auch wie immer an die verschiedenen Menschen denken. Es könnte eine Leserin sein, ein Leser, der was wissen möchte. Es könnte aber auch ein Veranstalter, eine Buchhandlung sein, die vielleicht den Titel entdeckt hat und mal gucken, macht die Autorin Lesungen, dann sollte man erreichbar sein. Oder wir hatten das auch in der Folge da, die örtliche Presse möchte vielleicht einen Bericht machen und sammelt dann nochmal Infos, da kommen wir gleich noch dazu, was dann durch drauf sollte auf die Website. Aber trotz all dem ist das ein wichtiger Informationsort mit eigenen Infos, die man da bereitstellt. Das ist vor allen Dingen nach wie vor das Oberste und das Wichtigste, obwohl ich eben auch feststellen muss, es ist trotzdem nicht voranzuweisen, natürlich sinkt die Bedeutung von Websites, auch die Besucherzahlen von Websites sinken, leider. Ich finde das ein großes, ja, ich hoffe, ich möchte nicht zu pessimistisch sein, aber man muss sich, es ist eines der Themen, das auch in den Medien allzu viel vernachlässigt wird, dass wir in Sachen freies Internet überall bewegen, uns den Konzernen immer mehr unterwerfen und eigentlich nur noch das sehen, was die uns sehen lassen wollen. Mhm. Auch wenn wir da vermeintlich in unserer Buchbubble sind und uns das gut tut und uns das freut, aber wir sehen wenig außerhalb und wir sehen wenig Eigenes. Also ich bin nach wie vor, komm, was ihr sagt, internetfreie Informationen, jeder kann dort veröffentlichen, schreiben und ist eben nicht Algorithmen anderer unterworfen. Aber ja, beim Googlen fängt es schon an, zugegebenermaßen.
Beim Googlen fängt es an, aber wie gesagt, du hast es einfach ein bisschen mehr in der Hand. Aber fangen wir doch vielleicht mal vorne an, weil ich glaube, es gibt tatsächlich auch Leute, die wissen gar nicht, was muss ich eigentlich tun? Und das Erste, was man ja tun sollte, ist sich eine Domain sichern und sich einen Namen sichern.
Genau, wir könnten ganz vorne mal beim Begriff anfangen. Das mache ich aber lieber nachher. Ein bisschen noch die Begriffsklauberei, das finde ich immer sehr schön, so ein bisschen
Wolfgang in seinem
bildungshuberisches Klugscheißen. Aber tatsächlich, ganz klar, es beginnt wirklich mit der eigenen Domain, die man sich sichern sollte, weil nur wenn es unter einer eigenen Domain ist, für die ich auch zahle, das ist wie immer, ich zahle für was, dann bin ich da häufig auch Kunde und dann kann ich dann auch dafür was verlangen und wie das ausschaut und was da ist. Wenn ich eben nicht für irgendwas zahle oder nur meine Daten dafür zahle,
kommt halt wieder
dann irgendwas. Habe ich das nicht so wirklich unter Kontrolle. Genau, also Domain sichern.
Domain sichern.
Wie und wo?
Ja, also das gibt ja, ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt. Heißt das Host? Keine Ahnung.
Ja, die üblichen Provider, da gibt es die großen Namen, kann ja ein paar nennen, Jonas Host Europe und Strato und wie sie alle heißen. Es gibt auch kleinere und größere, aber es gibt so die großen Bekannten und da kriegt man für ein paar Euro im Monat schon mal eine eigene Domain, die man sich da registrieren lassen kann, so die dann natürlich noch frei ist. Mhm. Das ist natürlich die Voraussetzung. Also wenn ihr jetzt autorin.de oder ich weiß nicht, was dahinter ist, findet, aber das wird natürlich nicht mehr frei sein. Aber idealerweise sollte zumindest euer Name oder euer Pseudonym als Domain so noch frei sein.
Ja, du, das finde ich so wichtig, weil ich höre manchmal auch sowas wie Anja liebt Raben. Dann findet man das nicht unter eurem Namen, ja. Auch wenn du Raben liebst und vielleicht über Raben schreibst, bringt man das nicht sofort mit dir in Verbindung. Deswegen finde ich wichtig, wirklich der Name oder dein Pseudonym. Ja, bei mir ist es www.diana-hillebrand.de oder auch zusammengeschrieben. Man soll sich alles sichern am besten, dann kann es keiner klauen. Und da findet man meine Webseite, ja.
All diese Elemente, da kommt ja das, was wir auch häufig bei Websites immer hören, SEO, SEO, Search Engine Optimization, Suchmaschinenoptimierung. Ja, da kann man sehr viel Geld ausgeben, was man nicht machen sollte, meines Erachtens. Aber natürlich, wenn eine Domain den Namen der Autorin, des Autors trägt, egal ob Pseudonym oder echter Name, dann ist das natürlich schon mal ein sehr wichtiges Element, das bei Google ein bisschen höher wertet, wenn man nach dem Namen dieser Autorin einfach sucht. Und deswegen ist, wenn das deckungsgleich ist und nicht irgendwie was Anja liebt Raben oder sonst was.
Das habe ich mir jetzt ausgedacht.
Ja, wobei vielleicht manche auch sagen würden, ja, aber wenn ich ein Fachbuch über Raben suche und ist die Koryphäe, dann mag das sein, wie immer. Vor allen Dingen bei diesem Thema gibt es immer jemanden, der nochmal was anderes weiß, aber dennoch. Eine klare Domain, die man auch nicht buchstabiert, klar, manchmal muss man einen eigenen Namen auch buchstabieren, aber die man nicht irgendwie sich buchstabieren oder auswendig lernen muss, oder, sondern die klar zu übermitteln ist, die auch nicht allzu lang ist, die man in der E-Mail auch mal kurz nennen kann, im Footer und so weiter, die man auf Visitenkarten, die es auch nach wie vor noch gibt, natürlich draufbringt und, ist einfach wichtig.
Genau, und ich denke mir manchmal, das Einfache ist das Beste und deswegen der Name. Das heißt ja nicht, dass man nicht auch für ein Buchprojekt, ja, wenn jemand eine Koryphäe ist und schreibt ein Sachbuch über Raben, nochmal eine eigene Seite macht, eine Landingpage, ja, für dieses Buch oder dieses Thema, die man dann mit der eigenen Webseite verknüpft. Das ist ja überhaupt kein Thema. Aber erstmal geht es doch so um das Große und Ganze, ne? Danach sucht man hat ein tolles Buch gelesen, eine tolle Lesung erlebt oder möchte jemanden einladen für eine Lesung und dann sucht man nach dem Namen. Das ist nun mal so. Machen wir übrigens alle so. Ja, das ist gar nichts Besonderes. Und deswegen sollte man da eben auch das verwenden, was am naheliegendsten ist, also der Name. Und nur weil ihr diese Domain euch sichert, bei Strato, ich bin bei Strato, es gibt viele andere, wie Wolfgang schon sagte, heißt das noch lange nicht, dass ihr diese Webseite sofort online stellen müsst. Ja, ihr könnt die erstmal sozusagen für euch einkaufen. Ja, es kostet wirklich nicht viel Geld. Und dann ist euch dieser Name schon mal sicher. Und wenn ihr irgendwann sagt, so jetzt brauche ich eine Webseite, jetzt habe ich doch einiges gemacht und ich mache Lesungen und habe Presse und so, dann kann man die sozusagen scharf schalten.
Man bekommt aber in der Regel gleich mit dieser Domain oder umgekehrt, man bekommt mit einem kleinen Webspace, also den Speicherplatz, den man eben auf einem Server dort kauft. Ich drücke es mal ein bisschen vereinfacht aus, aber bekommt man meist die Domain umgekehrt ja mit dazu. Das heißt wirklich für ein paar Euro im Monat bekommt ihr die Domain, bekommt ihr dann einen Speicherplatz und bekommt ihr in der Regel jetzt auch schon ein sogenanntes Content-Management-System, also eine kleine Datenbank und so, wo ihr eure Inhalte erfassen könnt. Das ist in den meisten Fällen WordPress, habt ihr sicherlich auch schon mal gehört. Das wird teilweise schon vorinstalliert, mitgeliefert. Das hat sich durchgesetzt. Dieses System ist auf den meisten Websites verwendet und auch das wird schon angeboten. Das heißt, ihr müsst euch da keine Gedanken mehr machen um großartige technische Installation. Natürlich ein paar Dinge muss man da wissen, aber ihr braucht da nicht ganz so tief einsteigen, das wird alles vordefiniert, ihr bekommt manchmal auch schon vordefinierte Layout-Varianten. Natürlich gibt es Leute wie mich, die sagen, oh, sowas vordefiniertes möchte ich nicht verwenden, ich möchte schon was Eigenständiges, aber denkt dran, bei allen Social-Media-Profilen, bei Instagram, da ist genau vordefiniert, was ihr da an Daten eingeben könnt, dürft, das ist noch viel strenger und strikter limitiert, also habt da keine Scheu, durchaus ein Design zu wählen, von dem ihr sagt, es ist nicht ganz individuell, das findet sich auf anderen. Es geht gar nicht so sehr in erster Linie nur um Design. Alle diese aktuellen Designs, die da mitkommen, sehen eigentlich schon mal gut aus und nicht wie eine Website in den 1990er Jahren oder so. Also man bekommt schon vieles automatisch und das ist wichtig. Eine kleine Unterscheidung da vielleicht auch noch. Es gibt nach wie vor auch so Hosting-Angebote, Baukästen, die vielleicht nicht unter der eigenen Domain laufen. Auch bei WordPress.com kann man das haben. Das läuft dann aber immer unter anjaliebtraben.wordpress.com. Ich bleibe jetzt bei diesem Beispiel. Und dann ist aber die Hauptdomain nach wie vor die WordPress.com. Das heißt, die liegt wieder nicht bei euch. Also sollte schon eure Hauptdomain sein. Und wie gesagt, guckt da rein. Wir wollen da jetzt zwar keine technische Beratung, aber für ein paar Euros bekommt ihr mehr oder weniger zum Loslegen. Ihr werdet da auch teilweise schon durchgeführt, weil das Schöne ist, bei diesen ganzen großen Providern, wo viele immer sagen, ja, aber wenn ich da mal Support brauche, ist niemand da. Und so. Ja, das mag vielleicht sein, dass man mal länger an der Warteschlange hängt, aber auf der anderen Seite sind die so auf den Massenbetrieb eingestellt, dass man damit viel Klicks und das alles beschrieben und da gibt es FAQs und so weiter. Das heißt, selbst wenn man nicht so tief in den technischen Dingen steckt, wird man da heutzutage schon so durchgeführt, dass so eine Website mit den wichtigsten Dingen kriegt man hin.
Ich hab ja Jürgen, aber das muss ich ja nicht immer wieder erwähnen. Aber weißt du, was man auch bekommt? Und das finde ich auch enorm wichtig. Man bekommt eine E-Mail-Adresse. Dann ist man nämlich auch weg von diesem dianahildebrand@gmx oder Gmail oder sowas, sondern die heißt dann, deswegen habe ich so eine schöne Adresse, ne? Post@, auch wie bei uns beim Podcast, ja? post@schreibzeugpodcast.de. Das wird sozusagen in diesem Paket mitgeliefert. Dann hast du eine E-Mail-Adresse, die wirklich schön zu deiner Präsentation passt, die auch professioneller wirkt als immer dieses GMX-Zeugs, ja? Weil das kann ja sozusagen jeder. Und in dem Fall gehört es sozusagen in das Paket deiner Seite mit dazu.
Auch da wirkt es einfach professioneller und besser, wenn man eine eigene Mail-Domain hat, beziehungsweise die gleiche, als eben unter GMX oder womöglich auch noch Yahoo oder Hotmail. Manche dieser Mailadressen haben ja auch historisch so nicht den besten Ruf, beziehungsweise landen dann auch im Spam-Filter.
Ja.
Also das wirkt dann einfach nicht so, oder T-Online-T oder was es da alles gab. Es wirkt, manchmal weiß man richtig, aus welcher Zeit, also wenn jemand noch AOL.de hat, dann kann man ganze Lebenswelten und mentale Gebäude häufig anhand schon seiner Mail-Domain sich so ausmalen und erkennen. Also, und manchmal ist auch da eine Sache. Ich meine, selbst bei GMX oder Web.de, auch das ist ein großer Anbieter, gehört ja alles irgendwie zusammen. Aber letztendlich, die meisten nutzen ja auch das kostenlos. Also da gibt es zwar auch dann kostenpflichtige Pakete, aber auch da muss man sagen, könnte auch irgendwann mal abgeschaltet werden. Gut, kann über, aber eine Domain, die ihr mal gekauft habt, könnt ihr auch zu einem anderen Provider umziehen, wenn ihr unzufrieden seid. Das ist alles ganz wichtig.
Ja.
Und deswegen auch, wie du sagst, vollkommen richtig, die Mailadresse unter dieser Domain, auch die wirkt dann einfach seriöser. Und auch die sollte man eben auf die Visitenkarte, ins Buch natürlich reinnehmen und das E-Book verlinkbar machen. Also überall, wo es angebracht ist, sollte man natürlich da verlinken. Natürlich auch wiederum von den Social-Media-Profilen. So man kann, manche lassen es zu, manche lassen es nicht zu, dann die eigene Website und die eigene Domain zu verlinken und einzutragen.
Genau, und diese E-Mail-Adresse lässt dann eben auch einen Rückschluss zu darauf, dass man eine eigene Webseite hat, weil das sieht man der an. Ja, man sieht ja an, dass es eine Seite dazu gibt. Und wenn ich eben weiß, die E-Mail-Adresse ist post@diana-hillebrand.de, dann weiß ich auch, es gibt eine Webseite www.diana-hillebrand.de. Und das ist einfach für mich sehr seriös, weil es so aus einem Guss ist. Sieht auch sehr schön aus. Ich habe tatsächlich immer noch Visitenkarten. Und Wolfgang, ganz ehrlich, ich gebe die ganz oft raus. Also das ist für mich immer noch so, wenn jemand sagt, gib mir doch mal deine Kontaktdaten, dann habe ich tatsächlich immer noch so die guten alten schlichten Visitenkarten, die ich immer dabei habe, wo ich ganz schnell mal meine Adresse und meine E-Mail weitergeben kann. Finde ich, ich persönlich finde das super. Da bin ich anscheinend noch vom alten Stil.
Naja, man denke, es kommt ja vieles wieder. Ich denke auch nur, dass das in Papierbücher wieder total in sind, dass Farbschnitt total in ist. Und natürlich auch allein, man denke an das Lesezeichen, das schön gestaltete Lesezeichen, was nach wie vor ein schönes Werbematerial ist und was man gerne verteilt und viele Leute auch gerne nehmen, so es dann schön gestaltet ist. Auch da sollte natürlich dann die URL drauf, beziehungsweise heutzutage auch mit diesen sogenannten QR-Codes, kennt ihr alle diese gepunkteten Logos,
ja.
Guckt einfach nach QR-Code-Generator im Netz. Das kann man sich ganz einfach erstellen. Das heißt, dann kann man aus der, ich sage nicht anjaliebtraben.de, sondern
die gibt es am Ende
dann ganz
gibt's
schnell
die noch.
Einen Kult. Die sollten wir jetzt uns schnell sichern. Also dann könnt ihr diesen QR-Code generieren und den da draufpacken, dann sieht das auch so zeitgemäß aus. Ich habe auch auf meiner Visitenkarte hinten so einen QR-Code, dann zeigt man, dass man total
in ist.
Zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts, vielleicht ist das irgendwann auch wieder out, aber das kann man schnell generieren. Letztendlich steckt dahinter aber auch nur die Domain und die Webadresse.
Genau. Und dann kann man sich überlegen, was braucht man eigentlich auf so einer AutorInnen-Webseite?
Du, wenn du jetzt Webseite sagst,
jetzt ist
guter,
da, du hast vollkommen recht,
genau,
Webseite.
Wäre ein guter Einstieg für meinen Klugscheißer.
Mach mal einen Klugscheißer.
Den ich auch Dieter E. Zimmer, dem legendären Dieter E. Zimmer, noch zu verdanken habe, weil tatsächlich, wir reden ja von Website, dieses
Richtig.
Englische.
Ja.
Wir reden von meine Webseite. Hm. Wir reden manchmal von Homepage und andere Begriffe, die man da manchmal verwendet. Und tatsächlich ist das immer interessant, auseinanderzunehmen.
Haus raus.
Denn wir haben so ähnlich wie beim Blog. Eigentlich ist es im Englischen die Website, S-I-T-E geschrieben. Das wiederum, wenn man es lateinisch ableitet, kommt vom Situs, also die Gegend, die Landschaft, das ist das eigene. Und interessanterweise ist es auch männlich und deswegen müsste man eigentlich der Website sagen, sagt aber kein Mensch mehr, so wie alle mittlerweile auch sagen, der Blog anstatt das Blog. Es ist ja ähnlich, aber es hat sich eben die im Deutschen durchgesetzt, weil das Gleiche wie bei Blog, wenn jemand sagt, das ist meine Website, dann hören viele das deutsche Wort Seite raus. Das ist meine Webseite. Hm. Deswegen wird das häufig aber unklar auch zur deutschen Webseite und deswegen auch die Webseite. Schaut mal auf meine Webseite.
Stimmt.
Das ist aber ein bisschen eine Vermengung, weil eigentlich würde ich sagen, eine Webseite ist wiederum die einzelne Seite einer Website. Das heißt, da kannst du ja über die Autorin, über meine Bücher, das können unterschiedliche Webseiten. Also wenn wir ganz genau und haarspalterisch sind, dann müssen wir wirklich eigentlich Website sagen, wenn wir von dem Gesamtgebilde an Informationen sprechen, was sich unter Domain bewirkt. Und eine Website ist also das Ganze und eine Webseite ist eine einzelne davon. Und dann gibt es noch den Begriff der Homepage. Das verwenden auch viele. Das ist ein Begriff, den kenne ich so aus den 1990er Jahren noch so, als man seine Homepage bei CompuServe hatte oder bei diesen Anbietern, die es auch schon längst nicht mehr gibt. Ja, aber Homepage steht, wie der Name Home auch schon sagt, ist im Englischen häufig so ein Navigationspunkt, auch häufig für die Startseite, die Einstiegsseite. Aber es wird auch analog verwendet für die Website. Aber eben ganz klein haarspalterisch. Ich werde dich jetzt aber nicht mal korrigieren und ich mache es selbst vielleicht an der einen oder anderen Stelle falsch. Aber wenn ihr da mal so mit unnötigem Wissen so auftrumpfen, dann merkt euch das nochmal. Dieter E. Zimmer hat das mal auch auseinandergenommen, woher dieser Begriff der Situs der Site kommt und der Seite.
Ach, weißt du was?
Aber es war wieder der kleine sprachliche Einschub des Literaturkritikers.
Ich liebe dich dafür. Also das ist der Grund, warum ich Wolfgang so mag, ne? Und deswegen mache ich auch mit ihm diesen Podcast und mit niemand anders, weil er genau solche Sachen immer einbringt. Und ich finde es großartig. Und ich versuche jetzt Website zu sagen, Wolfgang. Das nehme ich mir jetzt schon vor. Mal gucken, ob es mir gelingt. Also, Website. Ja, auf meiner Website war mir wichtig und das hat mir auch hier mein großartiger Ehemann und Administrator Jürgen gesagt, man muss sich überall gut zurechtfinden. Man muss alles gut finden. Es muss irgendwie wie auf einem Silbertablett serviert sein. Weniger ist da mehr. Man muss da gut navigieren können. Man sieht immer wieder auch Websites, wo man so verschwindet in so Untiefen und man weiß irgendwann gar nicht mehr so richtig, wo man ist, ja, wie in so einem Labyrinth. Die sollte wirklich so gestaltet sein. Ich glaube, das macht WordPress wahrscheinlich auch schon automatisch, dass man einfach alle Menüpunkte gut und immer und von überall sieht und dass man sich auf dieser Seite eben gut zurechtfindet.
Ganz wichtig, wir leben zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme im Jahr 2024. Vielleicht hört das aber auch schon 2025 oder 2026. Und da sollte nach wie vor noch gelten, mobile first.
Hm.
Das heißt, wir schauen uns vielleicht, auch wenn wir so eine Website gestalten oder bestellen, das Ganze nach wie vor noch an einem Notebook an. Manche vielleicht auch an einem Desktop-Rechner, der rauschend unterm Schreibtisch steht oder sonst wie. Aber heutzutage ist die wichtige Ansicht dieser Website, die mobile Ansicht auf Mobilgeräten, auf eurem Android-Handy oder iPhone.
Ja.
Das ist also auch wichtig, dass ihr das immer wieder anschaut und prüft, wenn ihr Inhalte erstellt, gestaltet und layoutet und da Dinge ändert, dass ihr das auf den mobilen Geräten anschaut. Die sind eigentlich der Maßstab aller Dinge.
Ja.
Das heißt, dort muss das auch wirken, dort sollte alles zu sehen sein. Und da kennt ihr auch, da sind diese Menüpunkte dann meistens diese Hamburger- oder Sandwich-Menüpunkte, die man oben so anklickt, so drei Linien und dann klappen die auf und so. Das heißt, eine ganz andere Navigation, wie wir es kennen von der üblichen an der im großen Bildschirm. Also aber auch Google zum Beispiel schaut primär und bewertet primär die mobile Website. Ist die schnell geladen? Sind die Infos schnell zu finden? Baut die sich auf? Ist die sofort da? Und so weiter. Also auch solche Dinge spielen eine wichtige Rolle. Internet ist schneller geworden 2024, als es noch ums Jahr 2000 war, aber dennoch ist das alles wichtig. Das heißt, denkt jetzt gerade bei diesem Thema Website immer nicht nur an den großen Bildschirm, sondern denkt an mobile Geräte.
Ja, da hast du vollkommen recht. Und ich sehe immer noch manchmal Seiten, wo du dann auf dem Handy da hin und her scrollen musst und da irgendwie suchen musst, weil sie überhaupt nicht fürs Handy tauglich sind. Das gibt's noch, ja. Die werden aber tatsächlich in den Suchmaschinen und auch auf Google abgestraft. Also die findet man weniger schnell als eben Seiten, die richtig funktionieren. Das kann man irgendwie auch abchecken. Jürgen weiß, wie das geht, ja.
Aber bei allen Paketen, die ihr aktuell kaufen könnt, sind diese Designs...
Ist das dabei?
Man nennt es responsive, das heißt, die passen sich dynamisch an.
Genau.
Es kommt eher, wenn jemand eine ältere vor 10 Jahren eine Website aufgesetzt hat und es nicht angepasst hat. Aber all das, was wir gesagt haben von diesen Paketen, die ihr erwerben, da ist das im Grunde genommen natürlich heutzutage State of the Art. Aber klar, es gibt noch diese alten Websites. Wenn ihr also schon länger eine Website habt, guckt mal drauf. Und ihr guckt die vielleicht immer noch an eurem Notebook an und habt noch gar nicht diesen anderen Blick und seid erschreckt, wenn ihr es mal auf dem Handy anschaut und sagt dann bitte nicht, ja, aber oh Gott, wer liest denn auf Handy auf einem kleinen Display? Sieht man ja kaum was, aber
die allermeisten.
Ja, die meisten Leute, wenn ihr in die Statistiken reinschaut, die bekommt man ja manchmal auch mit und die dann zum Beispiel auch ausgibt, mit welchen Geräten wird denn auf eure Website zugegriffen? Das ist auch eine schöne Information, die man bei den Social Media Kanälen so nicht bekommt. Dann sieht man über die letzten Jahre, der Anteil ist immer größer geworden und mittlerweile überwiegt der Anteil der Zugriffe von mobilen Endgeräten.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und das sieht man ja auch hier in der U-Bahn, dass die Leute alle ihr Handy in der Hand haben und da eben durch das Internet surfen. Und natürlich landen sie auch auf diesen Seiten und die müssen dann eben genauso gut lesbar sein.
Aber Diana, was du gesagt hast, kenne ich tatsächlich, weil ich ja auch jahrelang in Internetagenturen gearbeitet habe und Firmen beraten habe und auch Verlage und mittlerweile auch Autoren, Autorinnen. Ja, diese Gedanken, die es damals immer gab, wie strukturieren wir unser Menü? Und je größer die Firma, desto größer die Diskussion. Und da anhand der Menüstrukturen brachen da ganze Grabenkämpfe innerhalb von Unternehmen aus, welcher Zweig des Unternehmens denn höher gelistet ist auf der Website im Menü, welche Untermenüpunkte und welche Logiken man da abbildet. Und Diana, ich kann das nur mal, was du gesagt hast, nur mal sagen, ja, macht euch da nicht zu viel Gedanken. Es sollte eher ein klares, kurzes Menü sein. Und es ist ja eher der Fall, dass gerade wenn gegoogelt wird, man idealerweise eben nicht auf die Homepage, auf die Startseite kommt, sondern schon auf die entsprechende Unterseite. Wenn man etwas über eure Bücher sucht beispielsweise, dass man gleich auf dieser Unterseite landet via Google oder sonst wie. Und deswegen... Menüstrukturen werden eigentlich sehr selten genutzt. Also witzigerweise, wo es so ein Menü gibt, die meisten kommen direkt via Google auf eine Unterseite oder verwenden auch eine Suchfunktion. Und auch da ist es so, früher, oh Gott, wie realisieren wir die Suche? Heute auch da Bestandteil, alles ist datenbankbasiert. Und die Suchen laufen automatisch mit, wenn ihr Einträge eingibt, Infos eingibt, dann wird die Suche eurer eigenen Website diese Infos hoffentlich auch gut finden.
Ja, und dafür braucht man eben aber auch immer eine eigene Seite. Also wenn man jetzt sich überlegt, was ist denn wichtig für so eine Autorenseite, dann ist es das eine über die Autorin, über den Autor selber. Das andere sind vielleicht die Veröffentlichungen. Bei mir gibt es noch Lesungen, Schreibkurse, natürlich der Podcast. Ja, man kommt natürlich auch von meiner Autorenseite auf die Seite unseres Schreibzeug-Podcasts, Presse, Ich habe auch noch Newsletter und Kontakt. Ja, so viel ist es gar nicht. Es ist eigentlich sehr überschaubar. Aber wenn man jetzt bei Google Diana Bücher eingibt, dann findet man relativ schnell eben auch diese Seite. Aber die muss es dann auch geben. Ne? Da muss es eben auch eine Seite geben, die die Bücher auflistet und nicht alles so in einem langen Text, ja, gibt es ja auch manchmal, sondern so ein bisschen Struktur braucht es, glaube ich, schon, damit man eben auch in der Suchmaschine entsprechend gefunden wird.
Es sind die üblichen Fragen, die man sich eben stellen sollte und immer aus Sicht derjenigen, die suchen, denken. Also, wer ist es, der dahinter steckt? Was schreibt die für Bücher? Vielleicht auch, warum schreibt sie, dass man das erläutert, aber dass diese Fragestellungen abgedeckt sind. Also eben die wichtigsten Punkte, Diana, hast du gerade genannt, die sollten sich auf jeden Fall finden. Mhm. Und gerade das über mich und wer ist das, finde ich, ist eine sehr wichtige Seite. Also ich als Betreiber von Literaturcafé.de, man bekommt von jemandem eine Mail, einen Hinweis. Und wenn es tatsächlich gelingt, dass ich mal schaue auf die Website, was ist denn da so, wer ist denn das? Und dann schaue ich tatsächlich sehr häufig, man will ja wissen, mit wem hat man es zu tun, dann über, ja, About Me, es sollte auch nicht Englisch heißen, sondern dann über mich oder Vita oder sonst wie, das sollte einen klaren Menüpunkt geben, wo ich finde, wer steckt denn hinter der Website. Und das ist jetzt so meine Präferenz, aber das ist, glaube ich, ein genereller Tipp. Ich möchte dann keinen großen einführenden Satz. Ah, es ist schwierig, über mich etwas zu schreiben und ich tue mir schwer und selbst und ich mache so viel und deswegen habe ich mich mal guckt. Ah, schreibt klar und deutlich, wer ihr seid. Ihr müsst jetzt nicht, wann ihr geboren seid oder sonst wie, aber schreibt klar und deutlich, wer ihr seid, was ihr schreibt, dass man diese Informationen klar, schnell und kompakt findet. Und man muss es einfach sagen, setzt auch idealerweise da ein Foto dazu. Ich weiß, viele verstecken sich ein bisschen, auch bei der Website verstecken sie sich da ein bisschen. Oder sagen, ah, oh, Fotos, manchmal auch Probleme. Aber ihr braucht auch ein gutes Autorinnenfoto. Das ist ganz wichtig und das sollte sich auf dieser Seite finden. Auch nochmal bei der Presseseite, kommen wir gleich nochmal dazu. Aber man möchte eigentlich wissen, mit wem hat man es zu tun. Und wenn da so ein Text steht, der ist schon so, oh, ja, wo sind die Infos? Und wenn dann kein Bild zu finden ist, sage ich, warum ist diejenige, derjenige dann nicht mit dem Bild präsent? Alle sind auf den Social-Media-Kanälen, halten ihr Gesicht dahin und plötzlich auf Websites muss ich da suchen und gucken oder finde merkwürdige Urlaubsschnappschüsse. Also ein professionelles AutorInnen-Foto sollte sich dann da finden. Das ist immer ganz wichtig. Das ist für mich so, mit wem habe ich es zu tun? Ist das seriös? Wie ist das? Das ist auch eine wichtige Info, die da einfach kurz, knapp und gut beantwortet zu finden sein sollte.
Ja, und ich habe zum Beispiel meinen Text über mich, also der sollte auch nicht zu lang sein, ne? Den habe ich in der dritten Person geschrieben, ganz bewusst, weil ich faul bin und weil ich ganz oft Anfragen bekomme oder weiß, die Presse sucht irgendwas, dann können die den 1:1 herauskopieren. Ne? Die können sich ein Foto herausnehmen, die sind zur freien Verfügung, die können den Text herausnehmen, da stehen meine Publikationen. Also man sieht auf einen Blick, was macht die eigentlich, ja? Und deswegen habe ich über mich in der dritten Person geschrieben, ja, weil das einfach für die Leute, die das interessiert, die können es einfach rauskopieren, können sich nehmen, was sie wollen und müssen nicht irgendwas umformulieren. Es klingt dann auch nicht zu umgangssprachlich, sondern es ist eine Zusammenfassung dessen, was ich eben mache. Ja, und das finde ich persönlich wichtig und professionell. Man kann dann ja nochmal eine Unterseite machen, die vielleicht ein bisschen lockerer geschrieben ist. Aber wenn mich jemand schreibt, schick mir mal eine Biografie, dann kann ich das einfach da rauskopieren. Ich bin einfach da praktisch veranlagt.
Viele haben, wenn sie vor allen Dingen das erste Mal machen, da ein bisschen ein Problem, über sich in der dritten Person zu schreiben, thematisieren das auch mal so in 5 Absätzen erstmal, wie schwierig es ihnen fällt, auch das kenne ich, aber es ist nun mal gang und gäbe, dass ihr über euch auch in der dritten Person schreibt, weil ja auch andere dann über euch schreiben und wir hatten das auch an anderer Stelle schon mal. Zeitungsredaktionen oder andere Medien sind, ich will nicht sagen faul, aber man freut sich, wenn einfach die Arbeit etwas erleichtert wird oder wenn man einen Text nehmen kann, der schon in der dritten Person formuliert ist und man da einfach Sätze in einem Bericht übernehmen kann, als dass man sagen, ah, jetzt muss ich wieder umformulieren von der Ich-Form. Heutzutage kann das zwar auch ChatGPT übernehmen, aber es ist alles Arbeit und deswegen ist es immer gut, das bereitzustellen. Also zumindest auf einer Presseseite, ja, wo wir auch mal noch sagen, was man tun und lassen sollte, aber zumindest da. Vielleicht kann man über mich sagen, hallo, ich bin und schreibe gerne, dann ist es persönlicher, das mag auch okay sein. Aber dann sollte man auch irgendwo gleich prominent verlinken. Hier findet ihr auch mal meine Vita zum Download.
Ja.
Und die sollte dann in der dritten Person geschrieben sein. Und zum Beispiel für Pressevertreter, für Veranstalter, alle, die Infos über euch brauchen, die sollten da schnell diese Sätze rausziehen können. Und deswegen könnt ihr auch da unterschiedliche Varianten anbieten. Eine Kurzbiografie, eine längere Biografie. Es ist ja eine Website, Webspace kostet kein Geld. Ihr müsst nicht für einzelne Wörter bezahlen. Dann packt es auch in unterschiedlichen Varianten drauf.
Ja, genau. Also ich finde auch, und die muss man natürlich immer ein bisschen aktuell halten. Und wenn man jetzt noch nicht so viel veröffentlicht hat, das ist auch eine Frage, die ich relativ oft habe. Sie sagen, viele brauchen ja noch keine Seite oder sonst irgendwas. Ich weiß noch, was ich damals gemacht habe. Ich habe dann wirklich einfach so ein bisschen beschrieben, wenn ich irgendwelche Schreibkurse besucht hatte, mich an Wettbewerben beteiligt habe oder was mich gerade so umtreibt beim Schreiben. Vielleicht auch einen Textauszug, ne, wenn man einfach sich so ein bisschen darstellen möchte oder ein paar Fotos aus meiner Recherche oder sowas. Man kann so eine Seite durchaus auch füllen, wenn man noch nicht so viele Veröffentlichungen hat. Also das heißt nicht, dass man jetzt da das wahnsinnig aufblasen muss, aber dass jemand, der sich für dich interessiert, merkt, woran du gerade arbeitest. Finde ich auch wahnsinnig interessant. Oder man kann mal eine Leseprobe reinbringen. Das habe ich zum Beispiel auch gemacht. Dann kriegt man so einen Eindruck von dem Text. Also es gibt eigentlich viele Möglichkeiten, ohne dass ich jetzt diese ganz große Liste an Veröffentlichungen brauche. Man kann das schon auch irgendwie anders füllen.
Die Antwort erstaunt mich immer von vielen Autorinnen und Autoren, die sagen, aber was soll ich denn da schreiben?
Ach,
ja. Wen interessiert denn das, was ich sehe, wenn ich aus dem Fenster schaue und so weiter und so weiter? Also mich wundert das, weil wir haben es ja eigentlich zu tun mit Leuten, die gern schreiben. Das heißt eben jetzt nicht, Sachen zu erfinden oder irgendwie, das hatten wir auch schon beim Thema Pseudonyme, das sollte man natürlich tunlichst unterlassen. Aber hey, es gibt Schlangen von Fans bei Self-Publishern mittlerweile auf Messen, die da ein Buch signiert haben wollen, die eine Unterschrift, da können wir sagen, meine Unterschrift, wer will das denn? Ja, aber hey, das sind die Signierstunden.
Ja.
Und die Leute interessiert es nun mal. Woran arbeitet ihr? Was ist euer neues Projekt? Tatsächlich, was habt ihr heute zum Frühstück gegessen und sonst was? Also es gibt ja auch diese Art von Identifikation und da wundert es mich manchmal, dass manche Leute sagen, oh, was kann ich da über mich berichten? Im Jahre 2024 wohlgemerkt. Das war vielleicht vor einiger Zeit nochmal anders.
Mhm.
Aber aktuell wollen die Leute ja diese Einblicke, diese persönlichen Dinge haben. Sie finden es spannend. Und man kann das natürlich auf Social Media machen und da wird es auch gemacht. Aber bei Websites haben immer viele noch irgendwie Skrupel oder denken, oh, was soll ich denn schreiben? Und ach, mein Buch ist ja noch gar nicht auf dem Markt, da brauche ich ja noch keine Website. Nein, im Vorfeld berichtet, was ihr tut, was ihr macht,
ja.
Baut euch schon mal Infos auf. Das ist auch später relevant. Dann könnt ihr nochmal sagen, oh, die Recherche zu dem Buch, was jetzt der große Bestseller ist, die habe ich damals hier schon dokumentiert,
so
könnt ihr nachlesen.
Ja.
Also für euch selbst seht es auch ein bisschen als, ja, ich will nicht sagen Tagebuch oder Archiv, aber für euch selbst. Ihr könnt ja auch Dinge von euren Recherchen, Reisen, Infos hinterlegen, die manche eben, wir haben gesagt, Stichwort Infodumps in Bücher packen, wo wir sagen, oh, da hat die Info jetzt im Detail nichts zu suchen. Aber
ja.
Gebt denen, die trotzdem ein bisschen mehr über euch, über euer Thema oder wo ihr recherchiert habt oder in welcher Gegend euer Roman spielt, gebt denen doch noch zusätzliche Infos auf eurer Website.
Ich habe zum Beispiel am Anfang, weiß ich noch, hatte ich häufig auch Gedichte von mir drauf, einfach um zu zeigen, was ich so schreibe. Und nach vielen, vielen Jahren wurde ich in einer 10. Klasse eines Gymnasiums plötzlich mit so einem Gedicht konfrontiert. Gab's schon lange nicht mehr auf der Seite. Die hatten das irgendwo noch gefunden und sagten dann zu mir, was haben Sie sich denn bei diesem Gedicht gedacht? Und ich musste mir dann echt an dem Moment überlegen, was ich denen jetzt erzähle. Aber da sieht man, wie sehr die Leute an einem auch als Person interessiert sind, ja. Nicht nur die Buchveröffentlichung, sondern was machst du dir für Gedanken? Warum machst du dir diese Gedanken? Die wollen daran teilhaben und das ist ja auch eine Identifikation. So bindet man ja Leser auch letztendlich an sich ein Stück weit. Geht uns doch auch so. Ist für die wahnsinnig interessant zu erfahren, was treibt denn so einen Menschen, der schreibt, um? Ja, und insofern kann man so eine Seite auch am Anfang gut bestücken. Denn ich sage euch eins, wenn euer Buch rauskommt, muss die Seite fertig sein. Da könnt ihr nicht sagen, so jetzt fange ich mal langsam an, sondern das ist doch bereits der Moment, wo die Leute anfangen, nach dieser Seite zu suchen und etwas über euch wissen wollen. Und da muss es da sein.
Und dann sollte Google sie auch kennen.
Ja. Ja?
Und dann sollte Google sie schon längst kennen, auch die Unterseite kennen.
Ja.
Sie schon mal für durchaus wichtiger bisschen bewerten. Und das kann manchmal dauern, gerade wenn die Website von außen noch nicht so verlinkt ist, aber an all diesen Dingen und Aspekten müsst ihr arbeiten. Und das könnt ihr schon lange, bevor euer Buch erscheint, machen. Und wichtig ist aber auch, dennoch diese Informationen auch klar zu strukturieren. Das ist etwas, was ich auch immer mitgebe. Auch generell natürlich bei Presseinfos und so weiter. Man schreibt eben auch Gedichte. Man schreibt vielleicht auch mal vielleicht irgendeinen Ratgeber geschrieben oder man hat da irgendwie nochmal ein Essay geschrieben und dann schreibt man aber eigentlich auch Krimis und dann wiederum hat man auch einen Liebesroman geschrieben. So eine breite Palette, die manche anbieten, ist auch etwas verwirrend und kann dazu führen, wie immer, wenn man viel macht, dann hat man den Eindruck, macht eigentlich so recht gar nichts richtig. Das heißt, mein Tipp wäre es aber, sich zumindest auf die wichtigsten Dinge, die man schreibt, zu fokussieren und die in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, nehmen wir mal das Beispiel, wenn für euch eben die Liebesromane, die ihr schreibt, das Wichtigste sind und ihr habt auch mal einen Krimi geschrieben und so. Ja, aber dann stellt das raus und nicht gleich, ich mache aber auch und außerdem schreibe ich auch Gedichte. Das ist immer wie bei so vielen Dingen, bleibt bei einem Thema oder mindestens bei zwei oder drei, selbst wenn ihr irgendwie Ratgeber übers Angeln schreibt und gleichzeitig Liebesromane, also als Beispiel, dann trennt das zumindest auch thematisch auf eurer Website deutlich ab und erwähnt nicht ständig, wenn es um die Liebesromane geht, dass ihr aber auch Angelbücher schreibt und erwähnt auf der Angelbücherseite nicht auch, dass ihr aber auch Liebesromane schreibt, sondern das sind vielleicht auch unterschiedliche Zielgruppen, als Beispiel jetzt hier. Das heißt, trennt das auch. Macht nicht, die Frage kommt auch manchmal, brauche ich da eine eigene Website? Gerade beim Thema Pseudonyme hatten wir das auch schon. Wenn es keine geschlossenen Pseudonyme sind, sondern wenn es bekannt ist, dann könnt ihr das auch erwähnen. Dann kann ja selbst in der Vita stehen unter dem Pseudonym, schreibe ich Liebesromane und unter meinem richtigen Namen schreibe ich die Angelratgeber oder sonst was. Das ist ja auch alles akzeptiert, aber trennt das zumindest und erwähnt nicht ständig, dass bei dem einen, dass er auch das andere macht. Ihr verwirrt die Leute, ihr wollt sie ja für ein Thema zunächst mal gewinnen.
Ja, genau. Und die fragen ja meistens auch für ein bestimmtes Thema an und wollen sich dann auch gut orientieren können. Ne? Deswegen, ja, auf jeden Fall hast du da recht. Man findet sonst den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ne? Sonst ist man wirklich verwirrt. Also von daher kann man da schon vieles machen, auch wenn man noch nicht so viel veröffentlicht hat. Dann diese Presseseite wollten wir, glaube ich, noch ansprechen, Wolfgang.
Genau.
Wenn man denn Presse hat.
Auch das ist jetzt für viele schon wieder genau so ein Punkt, eine Seite Presse. Wir müssen da jetzt unterscheiden. Viele denken, wenn sie an die Seite Presse denken, wo über mich berichtet wurde, kann man auch machen. Das wäre eine sogenannte Presseschau. Aber Vorsicht, sage ich da nur, beziehungsweise Diana sagt das Vorsicht. An der Stelle ja immer sehr häufig. Wir haben schon mehrfach darauf hingewiesen, wir tun das auch an dieser Stelle, wenn ihr es tatsächlich schafft, dass über eure Lesung berichtet wird, dass jemand von der Regionalzeitung kommt, dass das Fernsehen über euch berichtet hat, wie auch immer, dass es also Berichte von Dritten über euch gibt. Dann sagen wir erstmal herzlichen Glückwunsch, dass ihr es geschafft habt. Das ist sehr schön. Aber ihr dürft diese Zeitungsausschnitte nicht einfach scannen oder irgendwie bereitstellen oder sonst wie. Die Urheberrechte und letztendlich auch die Nutzungsrechte liegen dann bei denen, die diese Berichte über euch geschrieben haben, beziehungsweise bei dem Zeitungsverlag oder sonst wie. Ihr braucht da das Einverständnis. Sonst droht euch eine Abmahnung, wenn ihr einfach den Bericht, den jemand über eure letzte Lesung in der örtlichen Buchhandlung geschrieben hat, wenn ihr den einfach so übernehmt. Das ist wichtig, da weisen wir nur darauf hin. Verlinken könnt ihr den, wenn es den irgendwo online gibt. Aber nicht einfach so übernehmen. Das ist eine Warnung, die sagen wir öfter und die sagen wir deswegen auch an der Stelle, wenn über euch geschrieben wird. Das ist also die Presseschau. Mhm. Macht sich natürlich gut. Bekannt aus Funk und Fernsehen. Der Spruch ist ja so hinlänglich bekannt. Wenn man sagt, über mich hat schon mal berichtet, der Oberhimmelschneider Heimatbote und ja, ganz klar, das macht sich gut, aber bitte nicht einfach das so übernehmen, sondern fragen, ob man es darf oder verlinken. Das ist das eine. Das andere, was wir aber meinen, ist eine Website mit Pressematerial über euch. Das heißt, dass Pressevertreter oder der Medien oder Blogger oder auch TikToker, die über euch was bringen wollen, also wir reden nicht nur von Zeitungen wie früher, dass die an einer Stelle gebündelt auch nochmal gezielt Informationen über euch finden. Also nochmal euren Lebenslauf, eure Bücher und so weiter. Und auch da ein Autorenfoto beispielsweise, was die auch honorarfrei nutzen können, dann müsst ihr das aber auch mit dem Fotografen, der Fotografin geklärt haben. Das heißt, ihr müsst das auch, da hat natürlich auch der Fotograf, die Fotografin die Rechte dran. Das heißt, ihr müsst die wiederum da abkaufen, dass ihr das kostenfrei anderen zur Verfügung stellen könnt. Aber das sollte alles der Fall sein, dass diese Medienvertreterinnen, sage ich mal so ganz allgemein, diese Infos nochmal finden, dass die eben nicht, wie gesagt, Zeit ist Geld bei denen. Die wollen vielleicht jetzt nicht nochmal, ihr könnt sagen, aber es steht doch auf der Seite über mich und da ist meine Bücher, ist doch alles beschrieben. Was muss ich das nochmal, Zusammenfassung für Blöde, sind die denn dumm? Können die denn nicht selber surfen? Darum geht es nicht, sondern es geht einfach darum, kurz und knapp diese Infos. Und ihr glaubt es nicht, ihr habt es da in der Hand und häufig werden diese Texte dann eins zu eins so übernommen und dann ist es auch gut und das ist wichtig. Deswegen sollte, auch wenn ihr da sagt, oh Gott, ich komme mir vor, Imposter-Syndrom hatten wir in Leipzig, diese Frage, ja, ich komme mir da so vor, oh Gott, eine Seite über mich, Presse, hier findet ihr Pressematerial für die großen Medien, da kann die Tagesschau über mich. Nein, so müsst ihr es nicht sehen, sondern ihr helft diesen Leuten einfach auch dieses Material nochmal kurz auf diesen Seiten bereitzustellen. Deswegen sollten diese Basisinfo Vita über eure Bücher gerne auch nochmal kurz und ausführlicher und ein Autorenfoto, was in Druckauflösung bereitsteht, sollten da zu finden sein.
Genau. Kann ich nicht besser sagen, lieber Wolfgang. Was ich ja auch noch total wichtig finde, ich weiß, dass du das auch hast, aber ich bin wirklich ein großer Fan noch vom guten alten Newsletter. Also ich habe auf meinen Seiten wirklich auch noch diesen Button Newsletter anmelden, weil der Unterschied zum Instagram und was weiß ich nicht alles, ist, dass das Leute sind, die sich wirklich ganz konkret und bewusst dafür entscheiden, von euch Informationen zu bekommen. Und über die Jahre hat sich da bei mir ein großer Newsletter aufgebaut, bei dir sicher noch viel mehr, Wolfgang. Und ich merke immer wieder, dass das immer noch etwas ist, was wirklich bei den Leuten ankommt, was gerne gelesen wird, wo ich Rückmeldungen bekomme, was sie als persönlich wahrnehmen, was sie in Ruhe lesen können, wenn sie Lust dazu haben und wo ich natürlich auch keine fremde Werbung oder sowas reinpacke, sondern wo wirklich Dinge eben beschrieben werden, die ich gerade mache oder die ich gerade anbiete. Und das ist für mich immer noch eins der Werbemittel auf meiner Webseite. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Wolfgang?
Das kann ich absolut so bestätigen, auch aus eigener Erfahrung, aber auch aus dem, was ich auch von bekannten Autorinnen, Autoren höre, auch von vielen Self-Publisherinnen höre. Trotz aller Social-Media-Kanäle und sonst wie, der Newsletter ist ein wichtiges Instrument, ich will nicht sagen, die wahren und echten Fans zu erreichen, aber wirklich eins zu eins zu kommunizieren, auch wenn immer wieder gesagt wird, naja, E-Mails, heute kommunizieren wir doch alle über WhatsApp und sonst wie. Nein, es ist tatsächlich so, dass ein gut geschriebener persönlicher Newsletter auch nochmal zu dieser Bindung beiträgt, dass die Informationen gerade von den Fans dort durchaus sehr aufmerksam gelesen werden, dass sie die idealerweise da vielleicht auch als erstes bekommen. Deswegen ein Newsletter zu pflegen und zu verteilen ist wichtig, weil das ist ja der einzige wirklich Kontakt, den man hat. Es ist zwar nur eine Mailadresse, aber wenn meine Bücher in der Buchhandlung gekauft werden, weiß ich gar nicht, wer steckt da dahinter, wer hat das gekauft. Oder die Besucher meiner Website sind natürlich auch anonym. Klar, Likes auf Social Media Kanälen, da habe ich so ein bisschen Eindruck, dass man da alle, was wir da alle Freunde sind. Aber auch da weiß ich nicht genau. Aber über den Newsletter erreicht man die Leute. Und deswegen ist es auch wichtig, gerade bei Self-Publishern, auch nicht nur die Website zu erwähnen. Und ich empfehle das meistens so auch gegen Ende dann vielleicht des Textes oder eine Art Nachwort zu machen, sondern zum Beispiel auch den Newsletter zu erwähnen. Wenn ihr Informationen wollt, findet ihr auf meiner Website, abonniert euch auch meine Newsletter, dann bekommt ihr aus erster Hand. Und wenn ihr irgendetwas habt, irgendeine exklusive Sache, die es vielleicht nur im Newsletter gibt, dann ist das auch gut, sowas zu machen. Also Newsletter und der entsprechende Menüpunkt auf der Website sind, finde ich, ein wichtiges Instrument der Website, in der Tat.
Ja, und ich mag auch diese persönliche Ansprache. Also ich weiß, du gibst dir da auch immer sehr viel Mühe. Ich habe natürlich dein Newsletter abonniert, schon lange, Wolfgang. Und ich mag diese persönliche Ansprache. Ich gebe mir da wirklich immer Mühe. Natürlich ist das eine gewisse Art von Werbung. Ich erzähle, es kommt ein neues Buch oder ich mache einen neuen Kurs oder irgendwie solche Sachen, ist ja klar. Aber ich gestalte Bilder dafür. Ich überlege mir, wie steige ich ein? Wie kann ich die Leute ein bisschen abholen, ein bisschen gute Laune verbreiten? Ich mache denen auch nur wenn es wirklich was zu erzählen gibt. Es gibt jetzt nicht jede Woche oder jeden Monat einen Newsletter, sondern immer dann, wenn ich das Gefühl habe, boah, jetzt ist so einiges aufgelaufen, finden tolle Sachen statt, jetzt mache ich mal wieder einen Newsletter. Und dann schreibe ich den wirklich gerne und mit Liebe und kriege auch entsprechende Rückmeldungen und merke auch, dass die Leute sich nicht abmelden. Also ich merke, es kommen immer neue dazu, aber sie bleiben dabei. Ich habe anscheinend eine gute Möglichkeit, das auch nicht zu oft zu machen. Sie fühlen sich nicht bedrängt, ja. Sie haben nicht das Gefühl, ich werde hier ständig mit irgendwelchen Werbemaßnahmen konfrontiert, sondern sie lesen ihn gerne und kriegen mit, was ich so mache. Finde ich einfach eine schöne Sache, gehört für mich eben deswegen unbedingt auf die Website mit dazu.
Und meistens nutzt man für den Newsletter einen Drittanbieter, der sich darauf spezialisiert hat. Da gibt es auch ein paar kostenfreie, die man nutzen kann. Also die sind immer meist bis zu einer gewissen Anzahl von Abonnentinnen kostenfrei, ab einer gewissen Zahl. Aber das ist ja nur gut, wenn du die erreicht, dann zahlt er halt ein bisschen was.
Ja.
Aber dann nutzt man meistens nochmal einen anderen Anbieter. Also das macht man bitte nicht mit einem Mailprogramm dann verschicken und womöglich gar nicht ins Blindcopy fehlt, sondern an alle und alle Empfänger irgendwie bei Anreinpreisen. Nach wie vor kommt das vor, das ist immer so ein Horrormoment. Also nutzt da bitte auch ein professionelles Tool dazu. Soweit jetzt an der Stelle, tiefer wollen wir jetzt da nicht einsteigen, wenn es darum geht, die Newsletter-Abonnenten, weil jetzt kommen wir zu einem Punkt, Diana, da würde ich jetzt gerne überleiten, natürlich die rechtlichen Aspekte und Dinge, die man berücksichtigen muss. Und beim Newsletter ist es zum Beispiel rechtlich unerlässlich, das sogenannte Double Opt-in, das heißt, jemand trägt sich für den Newsletter auf eurer Website ein in ein Formular, dann bekommt der oder diejenige meistens eine Mail an diese Adresse und da ist ein Link drin, der muss nochmal bestätigt werden, deswegen dieses Double, ja, ich bin's auch und erst dann läuft dieses Abonnement. Hintergrund ist natürlich der, dann könnte ja jeder irgendeine E-Mail-Adresse in dieses Formular eintragen, ob es nur ist oder nicht ist. Das ist also das Gegenchecken und dass es nicht als Spam gewertet wird, ist das sogenannte Double Opt-in. Solche Mechanismen hat man eigentlich automatisch, wenn man dann professionellen Anbieter wählt. Aber das ist rechtlich unerlässlich, sonst werdet ihr gleich, also setzt bitte auch nicht irgendjemanden, mit dem ihr irgendwie mal gemailt habt, einfach auf eure Newsletter-Empfängerliste. Die Leute müssen dem tatsächlich zugestimmt haben. Mhm. Und wenn es nach Datenschutzgrundverordnung gibt, dann müsst ihr auch das protokollieren und vorhalten. Das ist also in dem Sinne erlaubt, denn ihr müsst ja auch sagen, ja, hier, da wurde es abonniert, da wurde das bestätigt und jetzt sagst du mir 3 Jahre später, du hast Spam von mir erhalten, du hast es aber hier abonniert. Was wiederum heißt, ihr solltet euren Newsletter regelmäßig verschicken. Wenn ihr der einfach sagt, es gibt Newsletter und ihr verschickt den nie und nach 2 Jahren verschickt ihr das das erste Mal, dann sind vielleicht viele erstaunt und sagen, ja, was kriegen da plötzlich? Und die wissen es gar nicht mehr, dass sie es abonniert haben. Dann nützt es euch herzlich wenig, wenn ihr sagt, ja, du hast dich auch vor 2 Jahren eingetragen. Sondern wenn ihr einen Newsletter anbietet, müsst ihr den natürlich regelmäßig verschicken, damit die Leute wissen, sie kriegen den und sie haben den abonniert.
Genau. Und dann als letzten Punkt, bevor wir ins Rechtliche gehen, was ich auch noch wichtig finde, ist ein Kontaktformular oder eine Kontaktmöglichkeit, ja, dass man eben auch direkt denjenigen anschreiben kann, der diese Seite da, also dass man eben direkt in Kontakt treten kann mit den Autoren. Und da gibt es auch Formulare, man kann das auch einfach mit einer E-Mail-Adresse machen, ganz egal, aber das gehört für mich auch noch mit dazu.
Und da ist es genau so, wenn da jeder irgendwas eintragen kann und dann werden sich schnell Bots finden, die es automatisiert machen. Und es ist natürlich sehr schön, wenn ich mich in ein Kontaktformular auf einer Website eingetragen habe, dass ich zumindest so eine kleine Mail bekomme, automatisiert, vielen Dank, dass du mit mir in Kontakt und ich melde mich kurz bei dir und so weiter und so weiter. Also, dass man eine nette, aber automatisierte Mail zurückbekommt, dass man weiß, das ist angekommen und das ist kein Fehler. Nun ist es aber so, würde das bei jeder Mailadresse, die ich eintrage, könnte ich ja von irgendjemandem die Mailadresse und dann kriegt der so einen vielen Dank und der wundert sich, was ist das? Und aus diesem Grunde gibt es da so Abprüfungen, kennt ihr alle, die man so einbauen kann, wo man manchmal welche Ampeln oder Fahrzeuge oder irgendwas erkennen muss oder Aufgaben lösen muss, die einfach verhindern sollen, dass diese Bots das automatisiert machen. Manchmal sind aber so kompliziert, dass man daran verzweifelt, das ist dann auch blöd. Aber aus diesem Grunde gibt es solche Abfragen, weil wenn ihr nur so ein Formular reinhaut, dann habt ihr schnell auch Spammer, die da irgendwas eintragen.
Ja, genau. Und dann kommen wir zum Rechtlichen, Wolfgang.
Genau, dann sind wir wieder beim Spam und dann kommen wir zum Rechtlichen. Und genau. Da kommen wir bei dem Punkt, der wiederum auch ein bisschen an die Folge Pseudonyme, da hatten wir es auch erwähnt, anknüpft. Mhm. Denn zum Beispiel, was das sogenannte Impressum angeht, gelten für Websites, Telemediengesetz und wie diese Gesetze alle heißen, gelten für Websites sehr strenge und strikte Vorgaben. Manchmal sogar in vielen Punkten strenger und strikter als für Bücher, als fürs Impressum in einem Buch. Das heißt, bei einer Website, da muss dann eben zum einen das Impressum relativ schnell, Juristen formulieren das immer irgendwie, also es sollte auf jeden Fall sofort ersichtlich sein, deswegen gibt es den Menüpunkt Impressum in der Regel auch nochmal irgendwo in der Fußzeile, irgendwo, genau, wo die meisten auch hinschauen, dass man mit einem Klick von der Homepage, also von der Startseite, da drauf kommt.
Ja.
Und dann muss es da auch eine Kontaktmöglichkeit geben. Es reicht also nicht aus, nur eine E-Mail anzugeben. Da muss die Adresse rein. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, ja, ich möchte meine Adresse nicht drin haben. Ich schreibe aber unter Pseudonym. Das wollen wir ja gar nicht näher ausführen. Da hört euch mal eure Pseudonym-Folge an. Da gibt es natürlich wieder Dienste und will man das und sonst was. Muss man alles entscheiden und für sich beantworten. Aber ihr solltet, und ihr, nicht ihr solltet, ihr müsst auf jeden Fall ein rechtlich wasserdichtes Impressum auf eurer Website haben. Und da kann man an der Stelle und hier in diesem Podcast nur die Empfehlung geben, ja, eure Adresse muss da drauf, eure E-Mail. Manche sagen sogar vielleicht auch die Telefonnummer, weiß man nicht. Guckt euch da im Zweifelsfall irgendwelche YouTube-Videos von Rechtsanwälten an, aber guckt euch aktuelle Videos an, nicht die, die schon 10 Jahre alt sind. Mhm. Manchmal ändern sich da auch Dinge. Da wollen wir jetzt hier keine rechtlichen Details uns da vertiefen, aber guckt da nach. Wenn ihr da einen Fehler macht, ist es blöd, kriegt ihr eine Abmahnung und solche Dinge. Also das eine ist, das Impressum muss schnell zugänglich sein und muss die wichtigsten Infos enthalten.
Und das andere ist die Datenschutz. Erklärung.
Genau, der berühmte Datenschutz, manche stöhnen auf und sagen, oh Gott, warum muss ich, ich will doch gar nicht. Aber klar, ihr, selbst wenn jemand eure Website besucht, werden schon Daten natürlich wie IP-Adressen gespeichert und manche sagen, auch so eine IP-Adresse sind schon persönliche Daten. Das heißt nicht nur manche, sondern die Auffassung ist so und dann müsst ihr das auch sagen, dass das so ist, auch wenn man sagt, ja, das ist doch klar. Manche Dinge muss man trotzdem nochmal erwähnen. Wenn ihr einen Newsletter-Dienstleister verwendet, müsst ihr eventuell auch da. Und ja, also das ist sehr wichtig. Wenn ihr so ein System wie WordPress verwendet, dann setzt dieses System auch die berühmt-berüchtigten Cookies. Vielleicht ohne, dass ihr das wollt oder merkt. Da habt ihr vielleicht manchmal auch keinen Einfluss drauf. Allein wenn ihr so Sachen anbietet wie, ihr habt eine Kommentarmöglichkeit,
ja,
und ihr wollt, dass die Leute nicht jedes Mal ihre E-Mail-Adresse eingeben, dann kann man sagen, bitte die E-Mail-Adresse fürs nächste Mal speichern. Aber dann ist das unter Umständen schon mal einem Cookie verbunden, damit man auch wisst und so weiter. Ich will jetzt technisch nicht zu sehr einsteigen. Es werden also Cookies gesetzt, ohne dass ihr es vielleicht merkt oder wisst oder wollt. Und deswegen kennen wir alle auch diese Cookie-Banner, die es da immer gibt, die man bestätigen muss, wo man auch unterscheidet zwischen notwendige Cookies und nicht notwendige und gar und auch da wollen wir jetzt hier nicht technisch, wir sind ja kein Technik-Podcast, zu sehr einsteigen, aber guckt euch da um, macht euch auch da Gedanken, sagt nicht, nö, Cookies habe ich keine, ich nehme ja von meinem Provider das System und
Shop keine Cookies.
Und da zahle ich ja für und dann ist alles in Ordnung. Nee, also auch da kann das schon problematisch werden. Und es wird noch problematisch, wenn ihr irgendwann sagt, ja, ihr schaltet vielleicht doch irgendwie noch Google-Anzeigen für Dritte oder da wird es schwierig. Macht euch bitte dazu auch Gedanken. Datenschutz, wenn ihr Daten erhebt, müsst ihr das sagen. Für den Newsletter beispielsweise dürft ihr eigentlich nur die Mailadresse verwenden.
Ja.
Stichwort Datensparsamkeit. Ihr dürft keine Daten erheben, die ihr nicht braucht. Und um jemanden ein Newsletter zu verschicken, braucht ihr nicht den Namen, braucht ihr nicht das Geschlecht zu wissen. Auch wenn ihr vielleicht sagt, ja, ich will die aber persönlich anreden. Nee, wenn jemand sagt, will ich nicht, ich will nur die Info haben und ich möchte nicht preisgeben, wer ich bin, außer meiner Mailadresse. Also Datensparsamkeit, all diese Dinge und geratet jetzt bitte nicht in Panik oder sagt, ich ruf gleich meinen Rechtsanwalt an und eine Website. Jetzt sagen die zwar, ich brauche eine Website, aber jetzt sagen die wieder, Vorsicht, 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 ihr müsst dieses, das und das müsst ihr erfüllen. Ja, bitte seid jetzt aber auch nicht zu übervorsichtig. Alle anderen haben es auch schon geschafft. Auch diese Baukästen, WordPress, mittlerweile machen die darauf auch aufmerksam und sagen, hey,
ja,
du hast noch keine Seite zum Datenschutz.
Ja.
Sollen wir dir schon mal so ein, es gibt auch entsprechende Generatoren, leider kosten viele aber davon Geld, da würde ich von abraten, aber es gibt auch ein bisschen kostenfreie, zumindest für die eigene Autoren-Website reicht das häufig aus. Da werdet ihr eben gefragt, welchen Provider habt ihr, nutzt ihr einen Newsletter-Service, habt ihr eine Einbindung von irgendwelchen anderen Diensten, Dritter und. Und dann klickt ihr das durch und dann kriegt ihr einen entsprechenden Text da raus.
Ja, man kann sich auch erstmal langsam antasten. Ne? Man kann ja erstmal die Domain sichern, mal langsam anfangen, so ein bisschen was über sich selbst zu schreiben. Und dann kann man nach und nach da reinwachsen. So war das auch bei mir. Ich habe natürlich auch den Jürgen an meiner Seite, der mich da gut rät und das alles selber programmiert. Aber auch wir mussten da reinwachsen. Ich weiß, dass unsere ersten Webseiten noch ganz anders aussahen. Also das baut sich mit der Zeit und mit den Jahren auf. Man wächst da wirklich rein und erfährt, um was es geht und was wichtig ist, auf welche Seiten die Leute auch gerne schauen, was wahrgenommen wird. Und das ist alles wirklich machbar. Aber man sollte vielleicht früh damit anfangen und sich schon mal damit auseinandersetzen und nicht erst, wenn sozusagen die Bücher auf dem Markt sind und jeder eigentlich nach einer Webseite fragt, die es dann nicht gibt. Jetzt habe ich wieder Webseite gesagt, Wolfgang. Mist.
Absolut. Aber es ist bei dem Thema Webseite ein großes Problem, das wir auch an anderer Stelle immer wieder aufführen. Es gibt viele, die noch was anderes und was Besseres wissen und die sagen, mach doch dieses und jenes. Und ich kenne da einen, der hat.
Ja.
Und seid da immer ein bisschen skeptisch. Ja, braucht ihr das sonst wie was? Auch wir werden jetzt technisch nicht ins Detail gehen. Auch bei der einen oder anderen Sachen, die wir vielleicht jetzt ein bisschen hier vereinfacht, sagen manche, ja, aber und da hat doch. Ja, aber macht euch da bitte auch nicht zu viel Gedanken oder macht euch nicht zu viel Angst über irgendwelche Dinge. Ja, oder hat da jemand schon mal, weil er im Impressum irgendwie den Namen falsch geschrieben hat, den Abmahnung, was ist dann, irgendjemand kommt? Nein, wie die Diana sagt, macht es einfach gut, lest euch die Infos durch, schaut gerade auf YouTube aktuelle Videos an. Da gibt es von Rechtsanwaltskanzleien wirklich auch sehr schöne Videos zu solchen Sachen. Was muss im Impressum? Was ist, wenn ich von meiner Website auf meine Instagram-Seite verlinken möchte, geht das ohne weiteres, was wenn ich und so. Also guckt euch diese Dinge an, nehmt euch da vielleicht ein bisschen Zeit, aber bitte nicht nach dem Motto, ich sammle jetzt erstmal, ich gucke erstmal und irgendwann, da stimme ich Diana zu, fangt trotzdem mal langsam an, das aufzubauen und nicht, dass ihr nur sammelt und nur denkt, oh, dass ihr bloß nichts falsch macht. Wie bei Büchern. Also da gibt es schon, finde ich, immer große Parallelen zu Büchern und zu Websites. Man muss es irgendwann einfach mal machen und mal anfangen.
Ja.
Und irgendwann merkt man, wie viel Spaß das auch macht.
Ja, und man kann ja auch mal auf die Websites von anderen bekannten Autoren schauen, wie die das so gemacht haben. Da mal ins Impressum schauen, da mal die Datenschutzerklärung anschauen. Man kommt da schon klar. So schlimm ist das nicht. Wolfgang, wir sind schon über eine Stunde.
Ja, aber das ist ein gutes Schlusswort, Diana, für dich gewesen. Schaut bei anderen nach.
Ja.
Nicht, dass er da alles das kopiert, aber schaut immer, wie machen es andere?
Ja.
Was haben die so? Was kann man da übernehmen? Also nicht textlich natürlich, sondern guckt euch da die Dinge ab und denkt immer noch an Mobile First.
Genau. Wolfgang, das war wieder eine wunderbare über eine Stunde mit dir. Wir können ja immer ewig so weiterreden, aber wir müssen jetzt trotzdem mal hier langsam Schluss machen.
Genau, wir können jetzt noch ewig über Suchmaschinenoptimierung sprechen. Aber selbst da sage ich in einem Satz zusammengefasst, ihr seid die Autorin. Und wenn ihr gute Texte und relevante Texte schreibt, dann sollten die idealerweise auch für die Suchmaschinen gut und relevant sein. Macht euch da nicht zu viel Gedanken.
Ich finde das immer schön, Wolfgang, dass du immer noch so mal
noch
nach...
Schnell,
es kommt
noch schnell
mal so
ein Thema reinschieben.
Es kommt nochmal so ein Nachschlag. Dafür mögen wir dich auch. Also, jetzt aber nochmal, Wolfgang. Ich finde, es reicht jetzt. Wir sind bei einer Stunde elf oder sowas. Es war mir ein großes Vergnügen. Wir machen ja weiter. Ne? Wir haben ja in zwei Wochen die nächste Folge und die nächste Folge und die nächste Folge. Es gibt noch sehr viel zu erzählen.
Und wie immer gilt, wenn es natürlich hier noch Dinge gibt, die euch wichtig sind, zu ergänzen, anzumerken, Erfahrungen, freuen wir uns natürlich über euer Feedback. Auf schreibzeug-podcast.de könnt ihr das zu der entsprechenden Folge eingeben. Wir lesen das alles. Wir freuen uns auch über Spendengelder. Auch da findet ihr einen entsprechenden Button. Und wir freuen uns, wenn ihr beim Podcast-Portal eurer Wahl unseren Podcast liked, Sternchen gebt, Daumen nach oben, was immer da zur Verfügung gestellt wird.
Genau, und das war's mit dieser Folge über Websites, lieber Wolfgang. Es war mir ein Vergnügen.
Das Willkommen am Ende noch, das möchte ich aber noch auflösen, weil damit habe ich angefangen. Da muss ich jetzt nochmal eins einschieben, weil das ist witzig. Das Willkommen hält sich nämlich, das sage ich jetzt am Schluss noch, das Willkommen hält sich auf Websites, finde ich sehr schön. Das kommt tatsächlich aus einer Zeit, als es eben Google noch gar nicht gab und man froh war, dass die Leute überhaupt hingefunden haben. Ich finde es aber schön, die Leute willkommen zu heißen. Deswegen heiße ich euch am Ende dieser Folge also nochmal willkommen. Löst das nochmal auf. Diana, vielen, vielen Dank dir. Vielen Dank euch. Und wir sagen wie immer
einfach nur ciao.
Ciao.